Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Jonas Bültemann, für die vielleicht zum ersten Mal da sind. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ihr kommt zu einer Zeit, wo wir eine Predigtserie durch das Buch 1. Mose machen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr schön aufschlagen, 1. Mose Kapitel 2, und wir werden uns die Verse 18 bis 25 anschauen. Eltern von kleinen Kindern werden das wahrscheinlich kennen. Deine Kinder wollen dir unbedingt helfen, bei allen möglichen Dingen. Und natürlich freuen wir uns als Eltern, wenn unsere Kinder uns helfen wollen. Wir wollen ihnen helfen, zu verstehen, wie sie zum Beispiel vielleicht mit Werkzeugen umgehen können oder wie sie uns helfen können oder wie man die Spülmaschine einräumt. Aber in den meisten Fällen wirst du von deinem kleinen Helfer, wird dir nicht unbedingt geholfen. Alle Tätigkeiten dauern mindestens zweimal so lang, wie als wenn du es alleine machen würdest. Wenn die Kinder dann älter werden, dann können sie schon richtig mit anpacken. Ja, also angenommen, du hackst mit deinem 8 Jahre alten Kind Holz. Er ist zu klein, richtig zu hacken, aber groß genug, um die Holzscheide wegzufahren und schön aufzustapeln. Das Kind ist eine echte Hilfe. Es erledigt Aufgaben, die du auch hättest erledigen können. Aber durch die Hilfe deines Kindes bist du jetzt schneller und es ist effizienter. Und unser heutiger Predigttext ist ein Predigttext, der bei ganz vielen Menschen aus unserer heutigen Zeit die Haare zu Berge stehen lässt. Es geht auch um eine Hilfe. Genauer gesagt geht es um eine Gehilfin. Es geht um die Erschaffung von Adam und dann die Erschaffung von Eva als seine Gehilfin. Und das sind Worte in unserer heutigen Gesellschaft, die total viel Anstoß erregen. Kann man sowas überhaupt noch glauben? Wie kann man sowas sagen? Die Bibel ist doch einfach nur ein Konstrukt, das aus einer patriarchalischen Welt kommt und dazu führt, dass Frauen unterdrückt werden. Es fördert Missbrauch. Frauen in Ehen, die von dieser Idee geprägt sind, sind unglücklich und unterdrückt. Und überhaupt gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Dieses ganze Gedankenkonstrukt, sagen manche, muss verworfen werden. Licht mir gleich alles weg hier. Und mein Ziel ist es hier zum Ende der Predigt, dass wir verstehen, wie die Bibel sich Mannsein und Frausein gedacht hat, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Und wir wollen von der Bibel her definieren, was die Worte in 1. Mose 2 bedeuten. Ich weiß nicht, wo du stehst auf diesem Spektrum. Vielleicht kochst du auch schon innerlich und möchtest am liebsten rausgehen. Dann möchte ich dich bitten, sei so fair und hör dir das Argument der Bibel an. Und vielleicht kann es ja sein, dass du die Worte aus 1. Mose 2, die wir gleich auch lesen, mit einer anderen Bedeutung füllst, als die Bibel es füllt. So möchte ich dich bitten, gib Gott und seinem Wort die Chance darzulegen, was sie über Mann und Frau und Ehe zu sagen hat. Und danach kannst du es immer noch ablehnen. Aber sei so fair und hör dir das Argument, das wir in der Bibel haben, an. Lass uns gemeinsam den Text lesen, 1. Mose 2, die Verse 18 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Mensch genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist, dieser Ehe ist ein Bund, den ein Mann und eine Frau auf Lebenszeit eingehen und darin in allen Bereichen ihres Lebens eins werden und eine neue Familie gründen. Gott hat dem Ehemann und der Ehefrau dabei unterschiedliche Rollen gegeben, damit sie gemeinsam das tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und wenn ihr das nochmal schriftlich haben wollt, es liegen auch einige Predigtnotizen auf, da ist das auch nochmal abgedruckt. Und wir schauen uns das in drei Punkten an. Der erste Single, die erste Frau und die erste Ehe. Die erste Single, die erste Frau, die erste Ehe. Nun, wo stehen wir im Text? Wir haben gelesen, wie alles wunderschön geschaffen war. Der perfekte Mann war da, der perfekte Garten, ein Tempel und ein Priester, wenn ihr euch an die letzte Woche erinnert. Schöne Blumen, gute Früchte, eine Quelle, die alles bewässert hatte, Gemeinschaft mit Gott. Und dann fällt uns die Kinnlade bis auf die Füße, wenn wir Vers 18 lesen, oder? Ist euch das aufgefallen? Scheint alles gut zu sein und da hinein kommt Vers 18 und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut. In Gottes vollkommener Schöpfung fehlt noch etwas. Gott muss noch etwas schaffen, damit er am Ende vom sechsten Tag sagen kann, und siehe, es war sehr gut. Was ist nicht gut? Vers 18 gibt uns den Grund, was nicht gut ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nun, warum ist dieser Aspekt in der Schöpfung Gottes noch unvollkommen? Was war der Auftrag von Auftrag Gottes an den Menschen? Erinnert euch noch? Der Auftrag war, sich auszubreiten auf der ganzen Erde, Nachkommen zu zeugen, mehr Ebenbilder Gottes auf die Welt zu bringen, damit über die ganze Erde verteilt Gottes Ebenbilder leben und Gottes Herrschaft verkündigen. Aber Gott hatte Adam so geschaffen, dass er sich selber nicht selbst fortpflanzen konnte. Adam brauchte eine Frau, um sich fortpflanzen zu können und so den Auftrag Gottes, den Gott ihm dort in 1. Mose 1 oder in 1. Mose 1 und 1. Mose 2 gegeben hat. Aber ich glaube, die Not war noch mehr als nur, dass Adam sich nicht fortpflanzen konnte. Der Mensch brauchte ein Gegenüber, um wirklich Ebenbild Gottes zu sein. Damit die Menschen auf der Erde die Ebenbildlichkeit Gottes abbilden konnten, musste Adam ein Gegenüber haben, das gleich und doch anders war wie er. So wie bei Gott. Gott ist einer und er hat ein Wesen, aber er hat drei Personen. Und so ist auch der Mensch, der Mann und die Frau eine Natur. Sie sind absolut gleich, aber es sind zwei Arten, die zueinander hin und voneinander abhängig geschaffen wurden. Jeder Mensch, das haben wir auch deutlich gemacht, jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und doch kann die Menschheit die Ebenbildlichkeit Gottes auf dieser Welt nur zum Ausdruck bringen durch Mann und Frau. Nun, aber Adam wusste wahrscheinlich von dieser Not gar nichts erst einmal. Er wusste wahrscheinlich gar nicht, dass ihm etwas fehlte. Er hatte irgendwie alles, einen schönen Garten, eine Beziehung mit Gott, Tiere, mit denen er spielen konnte, Arbeit im Garten, die auch erfüllend war. Und Gott hilft ihm jetzt zu verstehen, dass doch noch etwas fehlt. Und dann kommt diese Tierparade in den Versen 19 bis 20. Kommen die Tiere zu ihm, Gott macht die Tiere und er schickt die Tiere zu Adam und er soll sie benennen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie ein Tier nach dem anderen in Paaren zu ihm gekommen ist. Sie hatten jeweils einen Gegenüber. Und dann hat sich Adam diese Tiere angeschaut und hat darüber gestaunt, über die verschiedenen Farben und Formen, die Tiere hatten. Und dann hat er ihnen einen Namen gegeben. Immer hat er gemerkt, dass er sich von ihnen unterscheidet. Sie waren der Tiger und der Löwe und der Elefant und die Ente. Das war kein wirkliches Gegenüber für ihn. Und jedes Mal, wenn er ein Tier benannt hatte und in den Garten zurückgelassen hatte, kam in ihm die Hoffnung auf, vielleicht ist ja die nächste Kreatur ein echtes Gegenüber für mich. Und je mehr er Tiere benannte, desto größer wurde sein Wunsch nach seinem Gegenüber. Sehnsucht nach jemandem zu haben, der so ist wie er. Das ist ein bisschen so wie bei Sammelkarten. Nächstes Jahr ist ja wieder EM. Ich weiß nicht, wer von euch Sammelkarten, diese Sticker gesammelt hat. Oder es gibt ja auch andere Sammelkarten. Und man versucht immer, die Sammelhefte voll zu bekommen. Ja, und man hat vielleicht alle Sticker und ein Sticker fehlt noch. Und dann kauft man sich 10 Pack Sticker und macht sie auf und geht diese Stickers durch. Das erste Pack geht vorbei und sagt, naja, ich habe hier noch 9. Und dann geht das zweite und dritte und vierte und fünfte bis zum 10. Und wenn du dann den 10. aufgemacht hast und dieser eine Sticker nicht drin ist, den du haben musstest, um dein Heft voll zu kriegen, dann war das ernüchternd und frustrierend. Und ich glaube, genauso sitzt Adam hier auch nach der Tierparade und sagt, es gibt unter all den Lebewesen keinen, der mir gleicht. Niemand, der ein echtes Gegenüber ist. Wir wissen, dass das Adam, dieser Wunsch in ihm aufgestiegen ist, dass der Wunsch da war. Wir sehen das nachher, wenn er die Frau zum ersten Mal sieht, dann bricht er aus in einem wunderschönen Gedicht und sagt dann, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Adam hatte diesen Wunsch und die Sehnsucht nach einem Gegenüber. Ich glaube, das ist das Erste, was wir hier lernen können von diesem ersten Single. Eine ganz zentrale Wahrheit. Deine Sehnsucht und dein Verlangen nach einem Ehepartner ist nicht falsch oder schlecht, im Gegenteil. Es ist ein gutes Verlangen und ein guter Wunsch. Wisst ihr, Adam hatte keine Sünde. Er hatte perfekte Gemeinschaft mit Gott. Und trotzdem hatte er diesen Wunsch und die Sehnsucht nach einem Gegenüber. Es war keine Sünde, dass er diesen Wunsch hatte. Im Gegenteil, es war ein gutes Verlangen, ein guter Wunsch. Wisst ihr, manchmal bekommen Christen, die Singles sind, folgenden Satz gesagt und oftmals auch von Leuten, die schon verheiratet sind. Weißt du, Jesus ist dein Partner und er ist alles, was du brauchst in deinem Leben. Es wird einmal keine Ehe mehr geben, aber die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde wird es bis in Ewigkeit geben. Finde deine Zuversicht und Freude in ihm und nicht in der Ehe. Und sie ist auch oft nicht so grün, wie du dir das vielleicht vorstellst und alles so toll in der Ehe, wie du dir das vorstellst. Und das stimmt ja sogar. Es stimmt ja sogar, aber das Problem ist, dass ein Satz alleine, reingesprochen in die Situation, völlig lieblos ist und völlig übergeht, dass wir nicht nur geistliche Wesen sind, sondern leibliche Wesen, die hier auf der Erde sind. So müssen wir diesen Satz in den richtigen Kontext packen. Wir müssen Singles auch in der Gemeinde folgende Dinge sagen. Wir müssen zum einen sagen, du bist wertvoll und vollwertiges Ebenbild Gottes. Du bist kein Christ zweiter Klasse, weil du nicht verheiratet bist. Jesus und Paulus sind die besten Beispiele dafür. Beide nicht verheiratet. Und das Zweite, was wir sagen müssen, dein Verlangen nach einem Ehepartner ist gut und richtig. Gott hat uns als leibliche Menschen geschaffen, die sich nach einem Gegenüber sehnen. Ich habe das letztens in einem Podcast gehört, wo es auch um Singleness ging. Und da hat eine Frau in ihren Anfang 40 Folgendes gesagt. Sie sagt, es ist ja schön und gut, wenn Leute so etwas sagen wie, die Ehe ist nicht so grün, wie du dir das vielleicht vorstellst. Sie hat gesagt, aber am Ende eines Tages sehne ich mich einfach nach jemandem, der mich am Abend im Arm hält. Jemanden, mit dem ich durchs Leben gehen kann. Sie sagt, ich sehne mich nach jemandem, wo ich am Abend mich anlehnen kann und jemanden habe, der mich im Arm hält. Das ist ein guter Wunsch. Und dann erzählt sie weiter, wie auch das ungewollt Single-Sein Schwierigkeiten und Nöten mitbringt, die Verheiratete überhaupt nicht verstehen. Sie beschreibt, wie es ist, für sie auf Hochzeiten zu gehen. Sie sagt, ich freue mich immer für das Ehepaar. Aber gleichzeitig stellt sich immer auch die Frage bei jeder Hochzeit, und ich? Und ich? Und sie hat erzählt dann, wie sie Mechanismen entwickelt hat, wie sie mit diesen Gefühlen und Emotionen umgehen lernt. Die Tage nach der Hochzeit, wo das Ehepaar zusammen zum Hotel gefahren ist und sie alleine in ihr Auto gestiegen ist und weg war, waren immer die härtesten Tage in ihrem Leben. Sie waren schwer zu ertragen. Und deswegen hat sie erzählt, dann, wie sie jetzt ganz bewusst plant, den nächsten Tag nach der Hochzeit nimmt sie sich frei und eine gute Freundin verbringt den Tag mit ihm, die sie versteht und die sie ermutigt in ihrem Single-Sein. Und so leben wir nach 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, wo viele Dinge nicht mehr so laufen, wie Gott sich sie einmal gedacht hat. Und jeder von uns muss in der einen oder anderen Weise sein Päckchen tragen. Und für manche von uns bedeutet es, ungewollt Single zu sein. Und ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen, in der Bibel haben wir keine Verheißung Gottes, dass alle, die sich nach einer Ehe sehnen, einmal jemanden finden werden. Die Verheißung gibt es nicht in der Bibel. Und liebe Geschwister, eine einfache und vielleicht sogar wahre Antwort oder Reaktion, ohne diese Komplexität mitzubeachten, ist nicht die Art und Weise, wie wir einander lieben können. Die Singles unter uns können diese Komplexität fühlen und leben. Und ich möchte euch ermutigen, lasst euch nicht ermutigen, entmutigen in diesen Schwierigkeiten. Der Wunsch nach Ehe ist ein guter Wunsch. Aber warum auch immer hat Gott das bisher nicht so geführt. Unterdrückt den Wunsch nicht, sondern bringt diese Spannung und die Enttäuschung und alles, was rauskommt, zu Gott. Und findet Geschwister, die zuhören und mit euch mitleiden und mit euch mit durch diese Schwierigkeiten gehen und euch dann in diesen Schwierigkeiten ermutigen und auf Jesus zeigen. Und nur am Rande ein paar Dating-Tipps. Für Christen, gerade für Frauen in der Gemeinde, wenn man die Gemeindelandschaft anguckt, die Demografie, gibt es häufig viel mehr Frauen als Männer in den Gemeinden. Das heißt, du bist einmal als christlicher Single, ist deine Auswahl schon mal geringer, weil du sagst, ich möchte nur einen Gläubigen heiraten, so wie Gott es sagt. Und dann ist es meistens, die Gläubigen, die du kennst, sind die Leute in deiner lokalen Ortsgemeinde. Das heißt, dein Auswahlfeld von möglichen Partnern ist deutlich geringer als für andere. Deswegen möchte ich dich ermutigen als Single, wenn du dich nach einer Ehe sehnst, fang an, in der Gemeinde zu dienen. Dien da, wo du dienst und wo vielleicht ein anderer Single dient, ist die beste Möglichkeit, wo ihr euch auf normaler Art und Weise begegnen könnt, wo ihr euch kennenlernen könnt und wo ihr auch ein bisschen von dem Charakter des anderen sehen könnt. Und in einer Gemeinde wie dieser Größe, ja, da weiß man schon ziemlich genau, wer Single ist und wer nicht. Okay? Und deswegen möchte ich euch ermutigen, geht auch über diese Gemeinde hinaus und fangt an zu dienen. Im Livecamp zum Beispiel. Ja, im Livecamp kommen aus verschiedenen Gemeinden Leute zusammen und ich weiß, da waren auch Singles dabei. Und dort kann man zusammen dienen und einander kennenlernen. Man kann zum Beispiel auf Konferenzen gehen. In unserem Newsletter habe ich ja immer einige Konferenzen abgedruckt. Die suchen immer auch nach freiwilligen Leuten, die dort helfen können bei der Anmeldung oder beim Ordnerdienst. Auch das ist eine super Möglichkeit. Oder auch in der Gemeinde in Warendorf gibt es ein Café für junge Erwachsene. Und so möchte ich euch ermutigen, auf diese Art und Weise rauszugehen, wenn ihr euch danach sehnt, und gleichzeitig zu sagen, das heißt nicht automatisch, dass man jemanden findet. Und wenn ich uns als Gemeinde noch einmal ansprechen kann, es ist viel einfacher, solche wahren Sätze rauszuhauen und zu denken, man hätte jemandem damit geholfen. Es ist viel schwieriger und komplexer und auch unangenehmer, wenn wir anfangen, uns auf die Erfahrungen und Gefühle des anderen einzulassen. Viel komplexer und unangenehmer. Aber wisst ihr, wenn wir das tun, wenn wir uns darauf einlassen, dann sind wir an einem Ort, wo wir mit Tränen in den Augen, weil wir wissen, wie hart das Leben hier auf der Erde sein kann, dass wir mit Tränen in den Augen sagen können, aber Gott, vertraue ihm, er wird durchtragen bis zum Ende, finde Freude in ihm und Hoffnung und Liebe und Geborgenheit. Und dann finden diese wahren Sätze wirklich den richtigen Platz, in der Beziehung, in dem Mitwein, in dem Mit durch die schwierigen Situationen gehen. Adam sehnt sich also nach einem Gegenüber, ein gutes Verlangen, das er hat. Und Gott handelt und gibt Adam eine Frau zur Seite. Und das ist dann unser zweiter Punkt heute, die erste Frau. Die Frau ist geschaffen, so lesen wir das in 1. Mose 1, was wir vor ein paar Wochen angeschaut haben, um zusammen mit ihrem Mann über die Schöpfung zu herrschen. Beiden wird der Auftrag gegeben. Das ist ganz klar 1. Mose 1, 26 und 1. Mose 1, 28. Also es ist nicht so, dass der Mann über die Schöpfung herrscht und um es jetzt noch etwas effizienter zu machen, stellt er auch noch der Frau eine Gehilfin zur Seite, die jetzt wie das kleine Kind das Holz halt wegstapeln kann. Nein, Mann und Frau zusammen herrschen über die Welt als Gottes Ebenbilder zum Wohl der Welt und zur Ehre Gottes. Und auf diese Wahrheit macht Mose jetzt einen Doppelklick und gibt uns ein volleres Bild, ohne das vorherige aufzulösen oder zu verneinen. Was Gott jetzt hier am Beginn der Bibel mitteilt, ist, dass er eine Schöpfungsordnung geschaffen hat und dass die Schöpfungsordnung innerhalb der Ehe, dass der Mann eine gewisse Führungsrolle hat und die Frau die Rolle der Unterordnung und Hilfe hat. Wir lesen dann, wie Gott die Frau macht, Gott lässt einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und dann nimmt er die Rippe raus, verschließt die Stelle mit Fleisch und macht dann aus dieser Rippe die Frau. und dann bringt er sie zu Adam. Also Gott, und das wollen wir jetzt anschauen, Gott hat den Menschen als Mann und Frau völlig gleichwertig und gleichwürdig geschaffen. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Mann und Frau sind geschaffen von Gott gleichwertig und gleichwürdig. Und gleichzeitig hat Gott dem Mann die Führungsrolle in der Ehe gegeben und der Frau die Rolle der Unterordnung und Hilfe. Das sehen wir auch im Text. Zum einen, die Frau wird aus dem Mann geschaffen, aus der Rippe des Mannes geschaffen. Es ist das gleiche Material. Es ist nicht eine andere Kategorie Wesen, sondern sie sind ganz gleich. Und doch ist die Frau für den Mann geschaffen. Wir haben gerade darüber nachgedacht. Mann und Frau herrschen gemeinsam über die Erde. Und doch lesen wir, dass die Frau die Hilfe für den Mann ist. Adam sagt, dass die Frau Gebein von meinem Gebein ist und Fleisch von meinem Fleisch. Aber Adam hat die Autorität, Eva einen Namen zu geben. Und diese Ein-Fleisch-Einheit, von der wir danach erlesen, ist für Adam nur mit der Frau möglich und für die Frau nur mit Adam möglich. Der Mann braucht die Frau braucht den Mann. Und doch wird der Mann dann am Ende im Besonderen aufgefordert, seine Eltern zu verlassen und einen neuen Haushalt zu gründen und Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, das hört sich in unseren Breitengraden radikal an. Nur das Erste, und jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen mit dem, was ich hier gerade gesagt habe. Was meint Gott damit, wenn Gott aus der Rippe des Mannes die Frau schafft als Hilfe, als Gehilfin? Was steckt dahinter? Und interessanterweise wird Gott oft mit dem gleichen Wort beschrieben. Der Gott meines Vaters, lesen wir 2. Mose, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharaos errettet. Immer wieder lesen wir das gleiche Wort, was für die Frau benutzt wird als Gehilfin oder Hilfe, ist das Wort, was Gott selber auf sich selbst bezieht. Eine Hilfe für jemanden zu sein, heißt in keinster Weise, dass jemand weniger würdig ist. Im Gegenteil, der größte Diener dieser Welt war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sein Leben für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Nicht wie mein Wille geschehe, sondern wie dein Wille, hat Jesus im Garten Gethsemane gesagt. Und Hilfe in diesem Fall ist nicht eine Herabstufung, sondern Hilfe in diesem Fall ist absolut notwendig. Ohne diese Hilfe ist Adam auf verlorenem Posten. Es ist nicht wie beim Chemieprofessor. Ja, wo der Chemieprofessor macht seine Experimente. Und dann hat er auch noch eine Assistentin, die ruft er dann und die holt dann die Chemikalien für ihn dazu. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott über die Frau spricht als die Hilfe. Wenn du ein Bild haben willst, und Bilder sind immer, die fallen irgendwann auseinander, aber wenn du ein Bild haben willst, dann stell dir ein Fahrrad vor mit 2 Reifen. Ja, der Mann als ein Reifen und die Frau als den anderen Reifen. Der Mann kann nicht alleine fahren. Er braucht die Frau. Die Frau ist die Hilfe. Nur zusammen können sie gemeinsam, funktioniert das Fahrrad. Aber aus dem Wort Hilfe wird trotzdem deutlich, dass es eine gewisse Unterordnung der Frau unter das Haupt des Mannes bedeutet. Nun, was bedeutet es, dass der Mann das Haupt der Frau ist und die Frau sich als Hilfe dem Mann unterordnen soll in der Ehe? Eine Definition, die ich gelesen habe in der Vorbereitung, war hilfreich. Da lesen wir, in der Partnerschaft von 2 geistlich gleichwertigen menschlichen Wesen, Mann und Frau, trägt der Mann die primäre Verantwortung, die Partnerschaft in die Richtung zu führen, die Gott ehrt. Der Mann trägt die primäre Verantwortung, die Partnerschaft in die Richtung zu führen, die Gott ehrt. Und wisst ihr, das hat nichts damit zu tun, dass die Frau nicht auch fähig wäre, ein guter Leiter zu sein. Frauen sind hervorragende Leiter und in der Bibel lesen wir auch von so einer Frau in Sprüche 31, die vorbildliche Ehefrau. Sie ist eine unglaublich tüchtige und eine tüchtige Frau, die auch leitet. Aber der Unterschied ist, dass der Mann von Gott in der Schöpfungsordnung her besonders beauftragt wurde, in der Ehe Initiative zu ergreifen, die Familie geistlich anzuleiten, das zu tun, was Gott gefällt. Und die Frau hat die besondere Aufgabe von Gott bekommen, ihren Mann dabei zu unterstützen. Okay, also der Mann, jetzt sind wir zum Ende des zweiten Punkts, der Mann kann seine Aufgabe ohne die Frau nicht erfüllen und die Frau nicht ohne den Mann. Beide brauchen einander und das Miteinander funktioniert nur, wenn beide gemäß Gottes Plan von Leitung und Unterordnung in der Ehe leben. Und das ist unser dritter Punkt, die erste Ehe. Wir lesen dann in Versen 22 bis 24, also wir haben gerade darüber gesprochen, wie Gott die Frau geschaffen hat. Der Mann, Adam, nennt sie dann Männin, weil sie vom Mann genommen ist. Und dann in Vers 24 lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott bringt also die, nochmal Vers 23, also Gott macht die Frau und bringt die Frau dazu dem Menschen und dann lesen wir die ersten Worte, die wir aufgeschrieben haben von einem Menschen. Und das ist die Worte von Adam, wie er darüber jubelt und sich freut, als er die Frau sieht. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie ist ein echtes Gegenüber. Sie ist nicht wie ein Löwe oder Tiger oder eine Ente oder ein Schaf. Sie ist aus der gleichen Materie, wunderschön, gleich und doch wunderschön anders. Und Gott schenkt sie Adam und dann lesen wir in Vers 24 eben, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird und seiner Frau anhängen wird und sie werden ein Fleisch sein. Und Jesus macht das dann im Neuen Testament ganz, ganz deutlich, dass das, was wir hier lesen, eine Ehe ist. Jesus spricht in Matthäus 19 darüber und er zitiert diesen Vers 24 und er sagt dann, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ein Mann wird seine eigene Familie verlassen und mit seiner Frau eine neue Familieneinheit bilden und sie werden ein Fleisch werden, sie werden eine Einheit werden. Und sie werden eine Einheit und eins auf allen möglichen Ebenen, auf allen Ebenen des Lebens werden sie eins. Und wer jetzt hier vielleicht heute Morgen an Sex gedacht hat, dann darf ich euch ermutigen, sowas darf man auch im Gottesdienst sagen und denken. Und wenn ihr daran gedacht habt, dann stimmt das auch. Was Gott hier oder was Mose uns hier aufschreibt, dass sie ein Fleisch werden, das schließt auch Sex mit ein. Aber es ist mehr als nur Sex. Es ist diese Einheit des ganzen Lebens, der Finanzen, der Erziehung, was man im Leben priorisiert, dass man aneinander Anteil nimmt am emotionalen Leben. Dass wenn es dem anderen schlecht geht, dass es dir schlecht geht und dass du dich freust, wenn es dem anderen gut geht. Sie werden auf allen Ebenen eine Einheit und treten ab der Hochzeit als neue Familie auf, die nicht noch unter der Autorität eines alten Vaters steht, sondern jetzt eine ganz neue Einheit ist und der Ehemann die Verantwortung trägt jetzt für diese Frau und für diese Familie. Und so wird ein Bund geschlossen. Deswegen sagen wir auch Ehebund. Es ist ein Wort, was beschreibt, dass was bei einer Ehe passiert, ein Mann und eine Frau versprechen sich einander auf Lebenszeit, einander zu lieben und einander zu dienen. Und das Wort, woher wir das haben, ist dieses Wort seiner Frau anhängen in Vers 24. Und das Wort anhängen ist eigentlich noch viel zu schwach übersetzt in der Schlachterübersetzung. Man könnte es besser übersetzen mit sich verbinden. Also so wie verleimtes Holz. Wenn man Holz verleimt, dann sind es immer noch zwei verschiedene Holzstücke, aber sie sind jetzt so miteinander verbunden, dass du sie nicht wieder auseinanderkriegst, ohne das Holz kaputt zu machen. Also Ehe ist nicht wie eine Schraube, die zwei Bretter zusammenschraubt. Da kann man die Schraube rausziehen und die Bretter sauber wieder trennen. Ehe ist dieses Anhängen, meint sich verbinden, dieses feste Verbinden. Sie sind jetzt, sind immer noch zwei, aber sie sind auch eins. Interessanterweise taucht dieses Wort Anhängen dann auf, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zu beschreiben, im Alten Testament. Und das war eine Beziehung, die auch einen Bund in ihrem Anfang hat. Und genauso auch die Beziehung wird die Ehe als Bild benutzt, um die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde zu beschreiben. Auch da, wenn ihr euch erinnert, das ist der neue Bund, was Jesus sagt. Auch da ist ein Bund als Grundlage da für die Beziehung. Und deswegen ist Ehe und Ehe ist genau das Gleiche. Da ist ein Bund da, ein Versprechen da, wo sich ein Mann und eine Frau auf lebenslang versprechen, einander treu zu sein und nach Gottes Geboten und Weissagen zu seiner Ehre zu leben. Aber jetzt ist ja die Frage, auch und gerade in unserer heutigen Zeit und vielleicht auch für die Jugendlichen unter uns, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört von euren Freunden oder auch in der Schule, warum brauchen wir Ehe eigentlich noch? Kann man als Paar nicht einfach alles machen, was ein Ehepaar macht, auch ohne diesen Ehebund einzugehen, ohne dieses Versprechen sich zu geben? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gedacht. Ich brauche doch kein Blatt Papier, auf dem steht, dass ich verheiratet bin, damit ich den anderen lieben kann. Tim Keller, ein Bibellehrer, beantwortet es richtig gut, diese Frage. Er sagt, wenn du so denkst, dass du kein Blatt Papier brauchst, damit ich dich liebe, dann denkst du an Liebe nur auf der Gefühlsebene. Natürlich brauchst du kein Blatt Papier, um Gefühle für jemanden zu haben. Dafür brauchst du kein Blatt Papier. Aber biblische Liebe und auch die Liebe, die Ehepartner zueinander haben sollen, ist eine Liebe, wo es nicht darum geht, was ich von dem anderen bekommen kann, sondern es geht in erster Linie darum, wie viel bin ich bereit, selber zu geben. Daran wird Liebe gemessen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Wie hat er sie geliebt? Indem er seinen Sohn hingegeben hat. Liebe im biblischen Sinne ist auch ein Gefühl, aber es ist mehr. Es ist die Frage, wie viel bin ich bereit zu geben? Und so ist der Ehebund ein Test, ob du bereit bist, dich einem Menschen ganz zu schenken und hinzugeben. Mit dem Eingehen der Ehe gibst du alle anderen Optionen auf und sagst, ich verspreche dir und verpflichte mich, bis zum Ende unseres Lebens dich zu lieben und mich dir hinzugeben. Und dann schreibt der Tim Keller weiter, er sagt, die Aussage, ich brauche kein Blatt Papier, um dich zu lieben, bedeutet praktisch, meine Liebe zu dir hat noch nicht Eheniveau erreicht. Wenn wir heiraten, gehen wir einen Bund ein auf Lebenszeit und versprechen uns, durch dick und dünn zu gehen. Wir versprechen uns, einander zu lieben und aufopferungsvoll zu dienen. Und der Ehebund, diese Institution Ehe, gibt uns einen sicheren Rahmen, wo wir wissen dürfen, dass der Partner morgen nicht einfach wegläuft, sondern bereit ist, auch in schwierigen Zeiten an der Ehe zu arbeiten, weil die Beziehung auf der Grundlage eines Bundes geschlossen wurde. Nun, ein Ehebund alleine, nur das Papier alleine, ist natürlich nicht genug. Die Ehe schafft einen offiziellen und formellen Rahmen, in dem man dann die Ehe gemeinsam leben kann. In diesem offiziellen Schutzraum der Ehe dürfen wir jetzt das gute Geschenk der Partnerschaft ausleben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier auch in 1. Mose 2 zu sehen, dass die Ehe nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist, um sich fortzupflanzen und effektiver die Welt zu bevölkern. Ja, Adam, das sehen wir in seiner Poesie, als er die Frau sieht, dass er völlig aus dem Häuschen ist. Es ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und die Frage, die sich dann uns stellt, ist eben nicht für Adam nicht nur, oh, das ist jetzt meine Frau, die habe ich jetzt, dann kann ich mich fortpflanzen und Gottes Auftrag erfüllen. Nein, es ist diese Gegenseite, es ist diese Freude an dem Gegenüber. Und das Zusammenleben in der Ehe sollte von dieser Freude geprägt sein und von der Frage geprägt sein, wie kann ich dir jetzt dienen? Wie kann ich mich dir schenken, damit es dir gut geht? Interessanterweise greift Paulus das dann auch auf im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief. Und schreibt er über die Ehe etwas, was für die damalige Zeit völlig revolutionär war. Da sagt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4, da sagt er, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Starke Worte. Aber dann, und das ist das Erstaunliche, dreht er es um und sagt, gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Der Körper in der Ehe, der Körper der Ehefrau gehört dem Ehemann und der Körper des Ehemannes gehört der Ehefrau. Und in diesem Kontext spricht Paulus auch wieder über Sex. Und die Frage ist ja, wie kann dann Sex zustande kommen, wenn der jeweilige andere Körper dem anderen gehört? Die einzige Art und Weise, wie das zustande kommen kann, ist, wenn sich jeweils der andere dem anderen schenkt. Niemand kann es fordern. Das Einzige, was sie tun können, ist, dass sie sich einander schenken. Und in der Ehe versprechen wir uns radikal, nach dem Wohl des anderen zu suchen. Und wenn sich beide so hingeben, innerhalb dieses sicheren Rahmens des Ehebundes, dann wird dieser Ehebund gefüllt mit Freude, Liebe und Zuwendung und Vertrauen. Ich möchte euch, liebe Ehemänner, ganz konkret ansprechen als Häupter eurer Familien. Wir werden aufgefordert, und das macht Paulus dann im Epheserbrief Kapitel 5 ganz deutlich, wir werden aufgefordert, unsere Frauen so zu lieben wie Christus die Gemeinde. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sie so geliebt, er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Du, lieber Ehemann, du hast die gleiche Aufgabe, dich mit gleicher Intensität für deine Frau aufopferungsvoll hinzugeben und sie zu leiten. Und wenn du hier bist als Ehemann und du über deine Frau herrschst und sie zu deiner Dienerin machst, die dich bedient und von der du erwartest, dass sie dir die Wünsche von deinen Lippen abliest, und du dann die Bibel missbrauchst, um ein solches Verhalten zu rechtfertigen, dann möchte ich dich heute Morgen in aller Dringlichkeit und Deutlichkeit warnen. Ein solches Verhalten ist in keiner Weise mit der Bibel zu rechtfertigen. Und wenn du nicht Gnade bei Jesus Christus findest, wirst du für dein Verhalten in all Ewigkeit von Gott bestraft werden. Da Gott kennt da keinen Spaß. Weißt du, was du machst, wenn du dich so verhältst gegenüber deiner Frau und herrschsüchtig auftrittst? Dann nimmst du einen Vers, der die Schönheit und Demut von Jesus Christus zeigt, und du machst daraus eine Erlaubnis, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und über deine Frau zu herrschen. Dein Verhalten, wenn du so als Ehemann lebst, dein Verhalten zeichnet Christus als einen selbstsüchtigen Tyrann, nicht als einen demütigen Retter, der sich für seine Gemeinde hingegeben hat. Liebe deine Ehefrau, wie Christus die Gemeinde. Liebe Ehefrauen, tut alles daran, dass ihr euren Männern in Liebe darin unterstützt, die Familie anzuleiten. Ordne dich deinem Mann unter und lass ihn leiten. Und als Randnotiz, dabei musst du immer Gott mehr gehorchen als deinem Mann. Ja, wenn dein Mann etwas von dir fordert, was Sünde ist, dann hast du immer die Verantwortung, gegen deinen Mann zu handeln und aufgrund von Gottes Wort so zu handeln, wie Gott es von dir erwartet. Aber innerhalb dieses Rahmens, ordne dich deinem Mann unter. Versuche nicht, seinen Platz als Haupt der Familie einzunehmen, sondern stärke ihn darin, seine Rolle als Haupt auszuleben. Und das heißt nicht, dass du immer Ja sagst zu allem, sondern es bedeutet, in Liebe auch auf Probleme hinzuweisen und so euer Team Ehe zu stärken. Deswegen möchte ich dich herausfordern, dich selbst zu fragen, wie kannst du deine Worte und Taten dabei gebrauchen, deinen Ehemann in seiner Rolle als Haupt der Gemeinde, Haupt der Familie zu stärken? Und deine Worte, und das kann ich als Ehemann sagen, der von seiner Frau auch ermutigt wird, deine Worte, liebe Ehefrau, in Liebe gesprochen, haben eine unglaubliche Kraft, deinen Ehemann aufzurichten. Ehe ist ein Bund, in dem Mann und die Frau zwei unterschiedliche Rollen haben. Damit kommen wir zum Schluss. Aber nur zusammen können sie die Aufgabe erfüllen, die Gott ihnen gegeben hat. Und der letzte Vers jetzt hier ist wie die Kirsche auf der Sahne hoch oben auf der Torte. Dort lesen wir, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ja, sie hatten volles Vertrauen zueinander. Es gab nichts, wofür sie sich schämen musste. Adam und Eva haben ihre unterschiedlichen Aufgaben vollkommen so ausgelebt, dass es pure Freude und Glück war. Adam hat sich hingebungsvoll um Eva gekümmert und sie angeleitet. Und Eva hat nicht versucht, den Platz von Adam einzunehmen, sondern hat sich durch die Fürsorge Adams beschenken lassen und war ihm eine Unterstützung und Hilfe. Und so haben sie zusammen Gottes Plan ausgeführt. Und lasst uns dafür beten, dass die Ehepaare in unserer Gemeinde mehr und mehr so aussehen wie Adam und Eva hier am Anfang. dass sie sich mit Leib und Seele einander schenken, dass der Ehemann seine Familie geistlich anleitet und aufopferungsvoll für sie sorgt und dass die Ehefrau, die sich dem Mann in richtiger Art und Weise unterordnet, ihm hilft und sie so gemeinsam für Gott in dieser Welt leben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast und danken dir auch, dass du uns Anweisungen gibst, wie dieses Leben auf dieser Welt funktioniert. Und so wollen wir dich bitten, wir auch besonders für unsere Singles in der Gemeinde, Herr, dass wir als Gemeinde und vielleicht auch als Hauskreise, dass wir anfangen, auch in die Lebenswirklichkeit hineinzugehen und mitzuleiden. Herr, schenk doch da auch Wege und öffne da Türen. Ich bitte dich für uns, für diejenigen unter uns, die verheiratet sind, dass unsere Ehen von dem geprägt sind, was wir heute gelernt haben aus deinem Wort. Dass wir Ehemänner uns selbstlos hingeben, so wie du, Jesus, dich hingegeben hast für die Gemeinde. Und dass die Ehefrauen sich ihren Ehemännern unterordnen und ihnen helfen und sie so zusammen deinen Auftrag auch in dieser Welt zu leben. Wir danken dir und beten das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.